ARD.
Herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wie der Titel vermuten lässt, stellen wir hier ein paar sehr absurde Fakten vor oder sehr abgefuckte Fakten, die entfernt auch mit Wissenschaft zu tun haben können. Könnten.
Betonung auf können.
Genau. Charlotte Grieser auf der anderen Seite des Laptops. Und ich habe gehört, du hast sehr lange auf ein sehr spannendes Ereignis in der Natur gewartet.
Das stimmt. Ich habe 221 Jahre gewartet.
Dabei Nein, bist du aber ich hab unter 200 Jahre alt. Unglaublich.
Überraschenderweise. Wer schon mal ein Reel gesehen hat, glaubt es kaum, dass ich wirklich unter 200 Jahre bin.
Aber okay, das hast du jetzt gesagt. Das ist halt Quatsch. Egal. Ja?
Ja. Also, okay, das ist nicht ganz richtig. Viele Menschen haben schon so lange darauf gewartet und ich liege euch zumindest seit Monaten damit in den Ohren. In den USA gibt es dieses Jahr die doppelte Zikadenbrut. Also, auf Englisch heißt es wirklich Breed, deswegen Brut ist schon das deutsche Wort. Also, bei Zikaden gibt es quasi zwei Brute? Brüte? Was ist das?
Also, Zikaden, was sind Zikaden? Das sind diese Käfer, die aber nicht Heuschrecken sind, ne?
Das sind diese Insekten, die ein bisschen wie Heuschrecken aussehen, aber keine Heuschrecken sind.
Die man im Südfrankreich-Urlaub immer hört, ne?
Ja, und ja, die machen dann so. Ne? Also, die machen auch dieses Geräusch. Und das ist halt unfassbar laut, wenn die schlüpfen in den USA. Da gibt es eine Brut, die schlüpft alle 13 Jahre und die anderen schlüpfen alle 17 Jahre. Und jetzt kannst du halt rechnen, ne, okay, wie oft ist das dann gleichzeitig? Und dieses Jahr schlüpfen sie gleichzeitig. Das ist alle 221 Jahre, deswegen habe ich darauf so lange gewartet. Und ich habe mir sagen lassen, wenn da halt so ein Zikadenbrut schlüpft, dann ist das einfach so laut wie ein startendes Flugzeug.
Aber dann durchgehend.
Ja, genau. Also du willst nicht neben diesem Wald wohnen, glaube ich. Mhm. Und meine Lieblingsinfo, die ich jetzt noch gelernt habe, ist, dieses Jahr sind etwa 30% der Tiere von einem Pilz befallen. Das ist natürlich eigentlich nicht so schön. Der wächst im Bauchraum und in den Genitalien. Deswegen reden wir bei Fakt ab darüber. Und dieser Pilz produziert ein Amphetamin und eine psychedelisch wirkende Substanz in Kombination. Und dadurch werden die Männchen sexsüchtig.
Die Zikaden. Ach du Scheiße.
Ja, okay, und ja. Wir sind noch nicht fertig, Sina. Und okay. Nach der Paarung fällt ihnen dann der Unterleib ab. Und dann fliegen sie noch so ein bisschen wie so, als so Zombie-Zikaden durch die Gegend, bevor sie sterben.
Es ist so ein krasses Horrorfilm-Material.
So.
Okay, das heißt, den ganzen Sommer über, es ist auch den ganzen Sommer so, ja? Diese startende Flugzeugkulisse.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das dauert. Also den ganzen Sommer ist das bestimmt nicht. Das ist jetzt ein paar Wochen wahrscheinlich, so lange, bis die wieder Eier gelegt haben.
Mhm. Und die Hinterteile abgefallen sind?
Und alle Hinterteile abgefallen sind, genau. Deswegen riecht es, glaube ich, dann da auch alles so ein bisschen fies, weil diese Chitinpanzer, die Larven ja auch abgelegt haben, die vergammeln ja auch.
Ja.
So, und dann riecht das so ein bisschen gammelig, weil das halt einfach, also es sind halt einfach Hunderttausende von diesen Viechern.
Ja, ja, ja.
Ja, okay. Gut, also das als leckeren Einstieg heute. Ja. Sina, was hast du so mitgebracht?
Okay, ja, hoffen wir, dass es nicht 200 Jahre so riecht. Egal. Ich habe auch was sehr Nettes aus dem Weltall mitgebracht.
Natürlich.
kennst du diese Livestreams von der Internationalen Raumstation? Die haben da so Kameras.
Selbstverständlich,
ja. Es ist mega geil. Ich liebe diese Livestreams. Die sind absolut empfehlenswert, wenn man irgendwie beim Kochen oder so. Weißt du, manche Leute haben ja auch irgendwie den Fernseher den ganzen Tag laufen, ne? Einfach so als.
Man kann auch einfach den ganzen Tag von der ISS streamen.
Genau, ja. Dass man auch weiß, was da oben so los ist, ne? Sollte man ja vielleicht auch mal gucken. zumindest diese Livestreams sind super. Es gibt so Außenbordkameras, ne? Mit Blick auf die Erde oder wenn so Spacewalks sind, ne? Da hat man auch mal aus der Ego-Perspektive so, wie die da so rumschweben. Auch meistens mit Ton, ne, dass da immer so Funk dabei ist. Und letzte Woche ging es beim Livestream wohl so richtig wild zur Sache. Es war nicht letzte Woche, es war am 12. Juni. So, da ist das Internet nämlich ganz kurz mal in Panik geraten, weil man in einem der ISS-Livestreams plötzlich gehört hat, dass der Kommandant der Crew in Lebensgefahr ist. Und
was?
Man hat die ganze Zeit eine Ärztin gehört von der Ground Control, die irgendwie hochgefunkt hat, was man jetzt am besten in dieser Situation tun soll. Das war letzte Woche einfach so plötzlich im Livestream, wo vielleicht dann alle aufgehört haben zu kochen oder zu putzen oder was auch immer sie machen, wenn sie diesen Livestream gucken. Aber ich kann direkt schon mal Entwarnung geben. Es geht allen gut da oben. Also es ist völlig weird, dieser Stream war einfach plötzlich über Funk zu hören und war aber aus Versehen in diesen Livestream-Kanal geleitet worden. Es war aber nur eine Simulation. Also es war nur eine Trainingseinheit.
Ach so, warte mal. Also die haben quasi geübt, was müssten wir machen, wenn hier jemand schwer erkrankt ist oder
genau,
so.
Genau, wenn hier irgendwie Lebensgefahr herrscht. Genau,
das wurde aus Versehen in den Livestream als Livestream gesendet, anstatt halt nur über den eigenen. Oh, genau. Ja, das ist ungünstig.
Also es ist irgendwie so ein Audio, das wurde dann aus Versehen eben in diesen Kanal geleitet. Und warum auch immer, wie auch immer das passiert ist, ne, dass es dann im Livestream zu hören war. Und alle haben natürlich dann gehört, wie zum Beispiel so Zitat, die Flight Surgeon oder die Ärztin, die da irgendwie Tipps geben sollte, was jetzt zu tun ist, so Sachen sagt wie, ihr müsst den Kommandant wieder in den Raumanzug reinbekommen und dann Procedure 5.180 starten und ihr müsst ihm 100%igen Sauerstoff einmal zuführen. Also es klang irgendwie so nach Dekompressionskrankheit. Kennst du das? Mhm. Leute, die tauchen, kennen das zum Beispiel.
Kennt das, ne? Genau.
Ja, das ist da irgendwie wenn du von hohem zu niedrigem Luftdruck wechselst sozusagen, dass dann sich
oder Wasserdruck.
Genau, es geht um Druckverhältnisse, ne, die auf dich wirken, ne, dass es dann sein kann, dass sich der Stickstoff bei dir im Blut irgendwie löst und so Bläschen bildet. Das ist sehr ungünstig und deswegen muss man da eben sehr aufpassen. Dekompressionskrankheit heißt das und das geht bei AstronautInnen ist es eben das Gleiche sozusagen oder sehr ähnlich, dass die natürlich auch, wenn die so einen Spacewalk machen, also in ihrem Raumanzug rausgehen, dann haben die ja auch eigentlich so eine kleine, die sind ja in so einem Mini-Raumschiff mit diesem Raumanzug, ne? Das ist ja so ein Ein-Personen-Raumschiff und da ist nicht der gleiche Luftdruck drin wie wir den jetzt zum Beispiel hier haben oder wie er auf der Station ist, weil das würde, diesen Druck würde der Spacesuit gar nicht so richtig aushalten. Deswegen macht man da niedrigeren Luftdruck rein.
Und deswegen müssen die dekomprimieren, bevor, heißt das dann dekomprimieren oder?
Dekomprimieren? Nee, glaube ich, heißt es nicht. Man nennt es immer so Pre-Breathing, bevor man da, also das ist nicht so schnell, also dass man jetzt nicht plötzlich von dem einen in den anderen Druck kommt, das ist ja das Ding, deswegen müssen Taucher ja auch irgendwie langsam auftauchen, glaube ich, ne?
Man muss halt Pausen machen beim Tauchen. Also wenn du eine bestimmte Tiefe hast, musst du immer nach so und so vielen Metern eine Pause machen und erstmal ein paar Minuten warten.
Genau, richtig. Und bei den AstronautInnen ist es so, dass die zum Beispiel, bevor sie dann eben so einen Spacewalk machen, erstmal für 2 Stunden, ich glaube sogar reinen Sauerstoff einatmen, 2 Stunden lang. What? Damit eben nicht mehr so viel Stickstoff mit im Körper ist. Und dann kann eben nicht so diese Dekompressionskrankheit passieren, wenn ich dann den Druck im Anzug so ein bisschen niedriger halte. Genau.
Ey, was diese Körper alles aushalten, das ist einfach unfassbar.
Ja, ich finde es auch ziemlich creepy.
Ich kollabiere ja schon bei der Idee.
Genau, und damit eben sowas nicht passiert, aber es könnte natürlich trotzdem passieren, dass aus irgendwelchen Gründen trotzdem Luftdruckabfall, I don't know, im Anzug passiert. Deswegen müssen die immer wieder irgendwelche Emergency Situations irgendwie durchspielen und üben, auch mit der Ground Control, dass sie wissen, was zu tun ist. Aber warum auch immer dieser Livestream jetzt aus Versehen dieses Audio bekommen hat, alle völlig in Panik gerannt sind. Die NASA hat dann relativ schnell auf X, ehemals Twitter, aufgeklärt, hey, das war nur eine Simulation, alles ist gut. Die ganze Crew hat eigentlich nur geschlafen. Es war wohl irgendwie nur ein Training für die Leute unten. Lustigerweise war eigentlich am nächsten Tag, der Witz geht nämlich noch weiter, am nächsten Tag ein Spacewalk geplant und der wurde dann aber verschoben.
Weil
der Astronaut Matt Dominic, der eigentlich an diesem Spacewalk teilnehmen sollte, Zitat, when Matt was suited im Spacesuit, he experienced some discomfort in the suit. Also er hat ein Unwohlsein im Raumanzug verspürt und deswegen wurde dann der Spacewalk abgebrochen. Das ist natürlich geil fürs Internet, ne?
Also, ja, okay.
Ja, das ist ein bisschen weird alles. Es geht zumindest gerade allen gut. Keiner hat irgendeine Dekompressionskrankheit jetzt gerade plötzlich und muss von irgendeinem Flight Surgeon gerettet werden. Also das ist alles in Ordnung. Es ist nur ein bisschen ungünstig, weil diese Spacewalks machen die AstronautInnen ja, weil sie da draußen Arbeiten verrichten sollen. Und eigentlich ist für diesen Sommer, sind 3 Spacewalks geplant. Aber das können jetzt nur noch, weil dieser jetzt abgebrochen wurde, nur noch 2 werden. Also
das heißt, die müssen dann aber die Arbeiten trotzdem schaffen. Das heißt, die müssen länger raus. Und das ist ja eh schon so, die sind doch eh irgendwie, keine Ahnung, 8 Stunden oder so.
Ja.
Die
sind teilweise bis zu 8 Stunden, aber die haben halt irgendwie nicht mehr so viel Sauerstoff da oben, um sich, also nur für, es gibt, okay, Vorsicht, gleich wieder Panik. Es gibt
explodiert.
Es gibt so eine bestimmte Sauerstoffmenge, die für die Spacewalks zur Verfügung steht, für dieses Pre-Breathing, ne? Dass du vorher halt 2 Stunden Sauerstoff atmest, ne? Da brauchst du ja dann viel Sauerstoff. Und davon ist jetzt schon nicht mehr so viel übrig, weil für diesen Spacewalk, der abgebrochen wurde, wurde auch schon so ein bisschen gepre-breathed wahrscheinlich, ne? Und deswegen ist nicht mehr so viel da. Okay, Leute, deswegen die ganze Arbeit, Arbeit, die eigentlich in 3 Spacewalks verrichtet werden sollte. Dafür haben wir jetzt halt nur noch 2. Ihr müsst jetzt halt einfach Überstunden machen. Because of discomfort in the suit bei Mr. Matt Dominic.
Oh. Sina, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich habe vor 2 Wochen mit Jula über therapeutisches Gammeln gesprochen. Mhm, mein absolutes Lieblingskonzept.
Praktiziere ich auch schon seit Jahren.
Genau, für meinen Alltag, aber eben in diesem Fall einen Ansatz in der Demenzpflege. Wer es nicht gehört hat, ihr könnt es nochmal nachhören. Und wir haben Feedback bekommen von euch dazu, dass Gammeln so gesund ist. Einmal hat uns Johanna geschrieben, dass sie super gern Fakt abhört und uns immer schon mal schreiben wollte.
Aww.
Und jetzt hat sie es getan, weil sie gerade auch bei den KollegInnen von Too Many Tabs, liebe Grüße an der Stelle, was über die Gammler der 1960er gehört hat.
Die Gammler der?
Ja, also Leute, die halt so als nicht produktiv angesehen wurden, die Leute, die gammeln. Ja, du kannst ja mal die Too Many Tabs-Folge hören. Jetzt machen wir hier schon wieder kostenlose Werbung für die anderen. Also auf jeden Fall fiel das Thema bei Johanna auf fruchtbaren Boden und ich hoffe, du gammelst jetzt den ganzen Tag glücklich vor dich hin, meine Liebe. Und Sina, Johannas Lieblingsfarbe ist auch Uranus.
Oh, das ist aber süß. Ja, da haben wir ja mal, mit Julia habe ich, glaube ich, darüber gesprochen, genau. Oder? Julia und ich sind da so Farb-Nerds.
Genau. Und ebenfalls zu dieser Folge hat uns, jetzt mal ohne Scheiß, der Forscher geschrieben, der dieses Konzept entwickelt hat. Wie geil ist das denn bitte? Ja.
Das therapeutische Gammeln?
Ja.
Oder Uranus.
Genau. Uranus, genau.
Geil, Friedrich Wilhelm Herschel hat uns geschrieben.
So wie zum Thema Zombie-Filme, ja. Nein, also Stefan Kostschewa hat uns geschrieben, der hat tatsächlich unsere Folge gehört und hat noch 2 Infos reingegeben. Einmal eine inhaltliche. Ich hatte ja gesagt, es gibt bisher keine Studien zum Thema, sondern nur in Anführungszeichen Praxiserfahrung. Aber aktuell läuft eine Bachelorarbeit, die das therapeutische Gammeln in dieser Einrichtung untersucht. Und also wenn der Studierende schafft es, irgendwann wieder aufzustehen vom Gammeln, dann erfahren wir hoffentlich was über diese Ergebnisse. Und die andere Info, die Stefan noch für uns hatte, war eine etymologische. Schöne Grüße an Julia. Im Urgermanischen heißt der Begriff Gamana und bedeutet Spaß, Vergnügen, Genuss, Abhängen, Chillen, Entspannen und alt werden. Also, war gut. Und deswegen weiß ich jetzt, weil ich dann gucken musste, was ist denn jetzt bitte schön Urgermanisch? Ja?
Ja.
Es gibt Urindogermanisch, Prägermanisch und Urgermanisch oder Protogermanisch. So. Mhm. Das hat, und dieses Letztere, daher kommt dieses Gammana. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Naja, spricht heute keiner mehr. Insofern weiß es wahrscheinlich auch keiner.
Ich dachte, erst Urgermanisch ist das, was meine Oma gesprochen hat, aber das war, glaube ich, normales Plattdeutsch einfach. Charlotte, es ist sehr praktisch, dass wir alle Namen haben und wir geben ja auch Tieren zum Beispiel Namen. Warum fragen wir eigentlich Tiere nicht vorher, ob sie schon einen Namen haben? Weil manche haben ja vielleicht schon einen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hast du eigentlich Haustiere?
Nee, ich habe keine Haustiere. Also ich habe früher mal mit Katzen zusammengelebt. Aber aktuell lebe ich mit einer Person unter einem Dach, die allergisch auf Katzen reagiert. Deswegen habe ich keine Katze. Aber warte mal. Meinst du jetzt, dass wir die Spezies Katze nennen oder dass ich eine Katze Paul nenne?
Ja, genau, dass du die Katze Paul nennst.
Ah, okay. Und du meinst, ich hätte Paul vorher mal fragen sollen,
ja, genau.
Wie er heißt.
Genau.
Tja, das habe ich versäumt, muss ich zugeben.
Das hast du versäumt. Aber ich glaube, ihr kamt trotzdem gut miteinander klar, oder?
Es war super.
Genau. Es gibt nämlich Tiere, die wahrscheinlich sich gegenseitig schon Namen geben. Und,
ach so, ja.
So war das mein Story. Doch, ne? Ja, okay. Also ich hab das auch gedacht tatsächlich. Aber es ist jetzt ein Artikel in der Nature, Ecology and Evolution veröffentlicht worden. Da geht es um afrikanische Elefanten, die sich anscheinend mit individuellen Lauten begrüßen, die halt genau auf den jeweiligen Elefant, den sie begrüßen wollen, abgestimmt ist. Also, dass sie sich, also es wird vermutet, dass sie sich irgendwie einen Namen geben. Und ich habe als erstes auch gedacht, okay, ich kenne das ja eigentlich, dass das Papageien zum Beispiel auch machen. Habe ich irgendwie schon oft gehört, dass die sich gegenseitig Namen geben. Oder Delfine, daher kennt man das auch. Aber der Unterschied, so wird es in dem Artikel zumindest gesagt, ist, dass bei Papageien zum Beispiel die Sprache ihres Gegenübers einfach imitieren.
Ah, das heißt, wenn du sagst, ich bin Sina und ich dann sage, Sina, Sina, Sina.
Nein, nein, dann, du sagst dann, nein? Wenn ich sage, ich bin Sina, dann müsstest du mich ansprechen mit, ich bin Sina, ich bin Sina, ich bin Sina, weißt du? So ist das, glaube ich, gemeint. Und
Okay. Und das, aber das ist bei den Elefanten nicht so.
Nee, das ist nämlich
die
eben
sind
der
nicht
Punkt.
Ganz so doof.
Genau.
Und
sagen, also
ich bin Sina, ich bin Sina, ich bin Sina. Sondern die sagen, ah, hallo Sina.
Genau, richtig. Also die, nein, echt? Die oh, haben, also das ist die Vermutung. Ne? Da ist jetzt noch Forschung hinter. Aber es scheint so zu sein, dass sie nicht einfach nur das Törö von ihrem Gegenüber nachäffen. Der macht Törö und der macht vielleicht Toro oder so. Und dann machen sie Toro, Toro. Sondern, also wie wir das ja zum Beispiel auch bei so kindlicher Sprache machen. Ne? Also wir äffen ja dann sozusagen auch den Sound des Tieres nach. Elefantenkommunikation an sich, weiß man eigentlich schon länger, ist ultra komplex, sehr, sehr krass. Die sind ja super sozial. Also ich weiß nicht, wie viel du über Elefanten weißt. Ich war mal im Elephant Nature Park in Thailand. Das ist ein ganz toller Park, wo Elefanten gerettet werden und auch ganz viel Biscom zu Elefanten gemacht wird. Ne? Man lernt total viel über die. Das sind zwar indische Elefanten und in der Studie geht es um afrikanische, aber auch die haben natürlich ein Herdenverhalten. Ne? Die leben in einer Gruppe, die haben eine Leitkuh, genau wie die afrikanischen auch. Ne? Matriarchat übrigens. Auch mal nett, ne? Kann man ja auch mal ausprobieren in der Tierwelt. Und was ich damals so mindblowing fand, war eben, dass die so eine krasse Kommunikation haben, dass sie nicht nur irgendwie über ihr Törö irgendwie miteinander kommunizieren, sondern auch zum Beispiel über Vibration oder so. Also die können irgendwie nicht nur Törö machen, sondern auch sozusagen Sprache über Vibrationen über den Boden kilometerweit miteinander kommunizieren. Also ich weiß nicht, ob die dann irgendwie zweimal stampfen.
Ah, ja. Schnurren. Vielleicht schnurren die
Elefanten. Genau, vielleicht schnurren, ja, Elefanten schnurren.
Ja, Vibration muss ich sofort an Schnurren denken.
Genau, also das ist eh schon so total komplex. Und jetzt ist die Idee, ob sie sich vielleicht auch, wenn sie eh schon so ein komplexes Sozialverhalten auch haben, ob sie sich dann auch gegenseitig ansprechen mit Namen. Das war so ein bisschen der Hintergrund der Studie. Weil wäre ja irgendwie sinnvoll, ne, wenn man einen anderen Elefant kontaktieren möchte, ne, ist vielleicht praktisch, wenn man ihm einfach direkt mit einem Namen anspricht und nicht irgendwie immer sagt,
sagt
ey
Sibylle,
du, ey
bist
du. Genau. Ja. Genau. Und
dann drehen sich halt alle um, wenn man immer sagt, ey du, ja, genau.
Ja, genau, das kennen wir alle. wenn man wieder einen Namen vergessen hat. Ja, und für Social Bonding wäre es halt auch gut. Deswegen haben ForscherInnen aus den USA und aus Kenia, in Norden und Süden von Kenia, 470 separate Elefantenrufe aufgenommen und ausgewertet. Und immer Rufe, bei denen klar war, dass der rufende Elefant gerade einen anderen einzelnen Elefanten antörött, also genau der angesprochen werden soll.
Antörött ist auch.
Ja, ich habe es jetzt antörött.
Ich wusste gar nicht, dass törön ein Verb ist. Sehr gut.
Hier bei Fucked Up ist es jetzt ein Verb. Ich finde es sowieso total schwierig, die ganze Zeit darüber zu sprechen. Dieser Elefant möchte diesen Elefanten. Weil wen nennen sie alle jetzt Elefanten? Ich weiß jetzt nicht, ob die denen
dann
auch.
Sag doch, Sibylle möchte Marion was sagen.
Okay, also so. Elefant Sibylle, Elefantin Sibylle, müssen wir jetzt. Sibylle Elefant möchte Marion Elefant was sagen und törött sie an und möchte vielleicht ihren Namen törön. Den wir jetzt mit Sibylle übersetzen, weil die mussten ja auch irgendwie die Elefanten identifizieren. Vielleicht haben sie sie wirklich Sibylle und Marion genannt. Aber haben natürlich das Törö, den Törö-Laut dann aufgenommen. Mhm. Und diese Rufe dann mit einem Programm analysiert. Und das Programm dann einmal wirklich nach der ganzen Analyse und andere Sounds vorgespielt. Und in 27,5% der Fälle konnte das Programm dann bei einem Törö-Sound sagen, welcher andere Elefant da gerade gemeint ist. Also das Programm hat sozusagen gehört, Charlotte, Charlotte, Charlotte. Und in 27,5% der Fälle konnte das Programm dann sagen, ah, ich glaube, mit Charlotte, Charlotte, Charlotte war Charlotte gemeint. Konntest du mir folgen? Ich finde es gerade auch recht schwierig.
Ich kann dir folgen. Also so knapp ein Drittel hat das Programm identifiziert. Ja?
Genau.
Was ja noch nicht heißt, dass die Elefanten das genauso identifizieren. Aber okay, ja, gut.
Ja, guter
also,
Punkt.
Elefanten merken sich die Namen anderer Elefanten.
Richtig, genau. Und sie geben ihnen anscheinend auch spezielle Namen.
Ja, okay.
So, und das hat man dann aber nochmal getestet, indem man 17 Elefanten sich genommen hat und denen solche Tonaufnahmen vorgespielt hat, bei denen sie angesprochen wurden.
Ah, das
also,
ist jetzt wirklich interessant.
Sibylle okay, kam sozusagen ins Labor, da war ein Lautsprecher. Und dann kam aus dem Lautsprecher, Marion, Marion. Und da war Sibylle jetzt so, okay, ich bin wohl nicht gemeint. Und dann kam aber auf einmal aus dem Lautsprecher, Sibylle, Sibylle. Und da ist der Sibylle-Elefant auf einmal sehr viel lauter geworden, hat auf einmal geantwortet und ist auch sehr viel schneller zu dem Lautsprecher gelaufen, wenn ihr Name gerufen wurde. Also im Vergleich zu anderen Elefantennamen. Also sie konnte anscheinend erkennen, irgendwie dieser Lautsprecher sagt meinen Elefantennamen gerade und ist da hingelaufen und war kurz verwirrt anscheinend auch. Das ist sehr, sehr süß. Eine sehr süße Vorstellung, weil der Lautsprecher, habe ich nicht geguckt, ob der auch als Elefant verkleidet war, aber egal.
Marion! Bist du da drin?
Ja, genau. Ja.
Ach, süß.
Das finde ich auch sehr, sehr süß. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber wenn Elefanten jetzt sich gegenseitig benennen, also denen sich individuelle Namen geben und nicht einfach so sich imitieren oder sagen, hey du grauer Elefant da hinten, und alle denken, hä, bin ich gemeint oder wer? Wenn die wirklich Dinge benennen oder Elefanten benennen, könnten sie ja auch andere Dinge benennen. Also so kann Sprache ja dann noch einen Schritt weitergehen. Vielleicht benennen sie auch diesen Baum da hinten, Törö-Baum, keine Ahnung, wie es auf Elefantisch dann klingen würde. Elefantisch ist jetzt die neue Sprache. Darüber reden wir eigentlich gerade. Wie heißt der Baum auf Elefantisch? Das wäre jetzt zum Beispiel was, was man weiterhin rausfinden möchte, ob es wirklich so eine Sprache gibt. Und die könnten auch zum Beispiel übereinander reden. Das wurde auch in dem Artikel gesagt.
Ach so, die könnten sagen, hey, sag mal, Otto, hast du schon gehört? Die Marion hat gesagt, dass die Sibylle neulich bei dem Baum da hinten
hingekackt hat. Genau, das könnten die zum Beispiel sagen. Also Elefanten könnten sogar lästern.
Oh.
War das auch elefantisch?
Ach so, ja. Ich meine, viel besser kriege ich es, glaube ich, nicht hin.
Was das Programm wohl da jetzt gehört hätte.
Sina, Sina, Sina.
Das heißt Sina, ah, okay. Ja, also was auch immer in der Elefantensprache noch so abgeht, wir bleiben dran.
Sina, ich habe mal eine Frage. Mhm. Ist es zufällig deine geheime Leidenschaft, Bundestagsdebatten auf Phoenix zu gucken?
Nein.
Komisch.
Deine?
Meine auch nicht. Nein. Nein, weder geheim noch offiziell. Hat es unter Umständen was damit zu tun, dass die Reden so mittelmäßig verständlich
ja,
sind?
Ja, das auch, ja. Und die reden einfach sehr, sehr viel. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, hä, this could have been an E-Mail, weißt du?
Oh ja. Also vielleicht sollten wir im Sommer noch mal reingucken, denn eine neue Studie aus Rostock und Aarhus hat ergeben, PolitikerInnen sprechen verständlicher, wenn es heiß ist.
Mhm.
So. Ich liebe alles an dieser Studie. Pass auf. Das Team hat 7 Millionen parlamentarische Reden untersucht. Aus Deutschland, Österreich, England, den USA, Neuseeland, Spanien, Niederlande und Dänemark.
Okay.
Und zwar seit den 1950ern bis heute von 30.000 verschiedenen PolitikerInnen. Also niemand muss sich diese Zahlen merken, aber Traumdatensatz.
Ja.
So. Ergebnis in Kurzform: Wenn die Temperaturen 24 Grad Celsius übersteigen, dann werden die Reden insgesamt weniger komplex. So, also einfacher zu verstehen. Julia hatte vor ein paar Wochen mal das Thema Verständlichkeit von PolitikerInnen-Reden. Da ging es darum, was die Parteizugehörigkeit damit zu tun hat, wie verständlich jemand redet. Jetzt geht es halt um die Außentemperatur. Und die haben den sogenannten Flash-Kincaid-Lesbarkeitsindex verwendet.
Kannst du das nochmal
sagen? Ja, genau, von wegen
Flash was?
Flash-Kincaid-Lesbarkeitsindex. Also Flash und Kincaid sind die Personen, die das erfunden haben. Und der Lesbarkeitsindex ist halt Verständlichkeit von Texten in schriftlicher oder mündlicher Form.
Ja.
Und ich habe Julia nochmal gefragt, hey, was wird nochmal mit diesen Lesbarkeitsindizes gemessen? Und sie meinte, die kombinieren fast immer verschiedene Skalen, wie die Wortlänge, die Satzlänge, gibt es viele Nebensätze, gibt es viele Fremdwörter etc. Und die jetzt hier in der Studie verwendet haben, die misst anhand von Wortlänge und Satzlänge, wie viele Schuljahre Bildung du brauchst, um die Rede zu verstehen.
Okay, ich hab das, glaube ich, gerade hier auch mal bei Wikipedia einfach aufgemacht, grob.
Ja.
Also bei 0 versteht dich kein Mensch mehr und bei 100 versteht man dich. Verstehen die Elefanten dich auch?
Verstehen die Elefanten dich auch, genau, so ungefähr. Also jetzt in dieser Studie, das klingt nicht so krass, du brauchst quasi einen halben Monat länger Schulbildung an heißen Tagen, um die Rede zu verstehen.
Okay, gut, das ist jetzt nicht so krass.
Genau, statistisch aber relevant so. Und was ich ganz geil finde, es gibt ja schon einige Studien dazu, ne? Temperaturen beeinflussen die kognitive Leistungsfähigkeit, Hitze setzt Männern etwas mehr zu, Kälte setzt Frauen etwas mehr zu. Und für Deutschland gibt es auch ein Sahnehäubchen bei dieser Studie, da sind nämlich mehr Daten verfügbar gewesen. Besonders anfällig für den Effekt sind Ältere. Bei den über 57-Jährigen geht es schon bei 21 Grad Außentemperatur los. Also ab jetzt quasi können wir die Reden schon besser verstehen. Und Männer sind etwas mehr betroffen als Frauen, aber das kann halt auch daran liegen, dass es einfach weniger Parlamentarierinnen als Männer gibt.
Ja, und Männer müssen doch auch immer so Anzüge und sowas tragen, die auch viel zu warm aussehen, als jetzt vielleicht so eine Kombo, die Frauen im Bundestag tragen.
Ja, ich weiß nicht, aber die tragen doch auch häufig Jackett, oder? Wie gesagt, ich gucke, glaube ich, zu selten Phoenix. Aber ich habe ein paar Fragen. Und zwar einmal, sind diese Reden nicht vorgeschrieben? Und machen das nicht die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen? Also ich frage mich, ich meine, wenn die Rede vorgeschrieben ist, dann verändere ich doch dann nichts.
Das stimmt allerdings.
Wenn die Temperatur steigt, oder?
Man sollte eigentlich nochmal mitbedenken, ob die Leute, die diese Reden schreiben, auch eine Klimaanlage in ihrem Büro haben, wenn sie gerade schreiben. Ja, da müsste man eigentlich anfangen.
Aber wir können vielleicht die Akzeptanz von Politik verbessern, wenn der Klimawandel voranschreitet, weil es wird immer heißer. Und das heißt, die Leute reden in Zukunft verständlicher. Und vielleicht auch LehrerInnen oder JournalistInnen in Talkshows oder so. Ne? Es wird vielleicht ein bisschen alles ein bisschen verständlicher für uns alle. Und wir könnten das natürlich auch simulieren. Einfach im Parlament oder im Fernsehstudio die Heizung aufdrehen. Und alle verstehen alles.
Aber ist es nicht auch so, also jetzt bin ich nicht sicher, weil ich mich mit der Thematik nicht so auskenne, aber ist es nicht auch so, dass wenn man selber, wenn einem selber warm ist, dass man auch weniger leistungsfähig ist, solche Sätze zu verstehen?
Und weniger versteht, vermutlich, ja.
Das ist also eigentlich, wenn man mit am Start ist, dass man eigentlich genauso wenig versteht wie vorher, wenn alle in derselben Temperatur sind.
Ja, wahrscheinlich haben die Forschenden also ich meine, dieser Index, der misst ja nur Wortlänge und Satzlänge. Ne? Also das ist ja keine Person, die dann da irgendwie sitzt und zuhört. Aber es kann natürlich sein, dass bei Hitze einfach das ganze Parlament eher so eine Hirnnulllinie hat. Ne? Alle so ne? Und das merken dann nur die Leute, die zu Hause Phoenix gucken und die Klimaanlage anhaben. Und sonst keiner.
Stimmt. Deswegen sind die auch auf die Studie gekommen. Weil wir merken so, ja, was redet der? Der redet ja wie ein 11-jähriger Schüler.
Junge, was? Was? Ja, genau.
Wahrscheinlich. Finde ich gut.
Also ich meine, das ist die übliche Reaktion, wenn man sich Bundestagsreden anhört.
Und ich finde auch immer gut, wenn wir noch irgendwas Positives an der globalen Erwärmung finden.
Ja.
Und ja, wenn das nur ist, dass Leute leichter zu verstehen sind. Mir ist auch ziemlich warm jetzt nach den 4 Themen. Punkt.
Wir sprechen jetzt nur noch in einfachen Sätzen. Sendung zu Ende. Tschüss, Sina.
Tschüss, Charlotte. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge Fakt ab. Tschüss, bis nächste Woche.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.
Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bacht-Jarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle 2 Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.